Ja, vielen, vielen Dank für dieses Privileg, heute an dem GET bei euch sein zu dürfen und über dieses Thema zu reden. Ich habe mir nicht leicht getan, ein Thema, was in allererster Linie für mich so ein sehr großes Herzensthema ist, nämlich Gemeinde und wie Gemeinde in sich funktioniert und wie Gemeinde nach außen funktioniert. Und das so in einer Art und Weise rüberzubringen, dass wir jetzt 2 Stunden sowohl Informationen weitergeben können, als auch selber daran arbeiten können. Und mein Grund und mein Herzensanliegen für den heutigen Vormittag ist, dass wir neu eine Leidenschaft und eine Freude an Gemeinde, was es dann auch immer ist, da wird man nachher hinschauen, an Gemeinde bekommen. Und dass das hier die Gemeinde in Alzey auch jetzt prägt, ganz besonders in vielen Umbruchsphasen, wo ihr seid, mit Neubau, was ich gehört habe, dass ihr da plant und jetzt schon aktiv auch in die Ideenfindung geht und auch die Zeit durch die Vakanz, was mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Also eine Zeit ohne einen Hauptamtlichen ist jetzt ja auch schon länger. Und das ist eine herausfordernde Zeit für eine Gemeinde. Und da jetzt mittendrin als Theologe das auch zu kommunizieren. Ich bin kein Soziologe, das habe ich auch gesagt. Wir können jetzt keine Wohnraumanalyse machen und Umfeldanalyse und gucken, wer wohnt alles hier in Alzey und was sind die Bedürfnisse und wo müssen wir jetzt aktiv werden und was müssen wir jetzt tun, sondern ich würde es gerne mit euch biblisch und theologisch betrachten. Was ist unsere Aufgabe, was ist unsere Berufung als Gemeinde auf diese Welt ganz generell und dass ihr für euch den Übertrag machen könnt, was ist diese Bild Gottes von einer Gemeinde hier für Alzey. Und mir ist wichtig, gleich am Anfang zu sagen, jeder von euch ist ein Teil davon. Ich rede nicht von Gemeinde als Haus, auch nicht als ein Konstrukt oder ein System, was irgendwie existiert, sondern ich rede, wenn ich von Gemeinde rede, von dir. Von jedem Einzelnen hier, völlig egal, ob du seit 50 Jahren hier in der Gemeinde bist und davon vielleicht schon 60 Jahre Christ oder seit einem halben Jahr hier in der Gemeinde bist. Jeder von uns, jeder, der heute hier ist, ist ein Teil dieser Gemeinde. Ja, sieht doch gut aus. Dann hast du noch einen Drücker. Der ist da jetzt gerade. Sonst drücke ich selber. Wenn du den Laptop hier hinstellst. Bete, dass der Akku reicht. Ich habe kein Ladekabel dabei. Okay. Wir sehen's? Ja, wunderbar. Ah, jetzt guck, jetzt funktionieren auch die Effekte. Was tut man nicht alles dafür? Okay, unser Denken von der Gemeinde ist oftmals, wir wollen die perfekte Gemeinde. Deswegen habe ich das auch drüber geschrieben, GET Alzey, die perfekte Gemeinde. Wir wollen es richtig machen. Das ist unser Anliegen als Christen und das ist unser Anliegen als Gemeinde. Das Bestmöglichste zu machen, so Gemeinde zu leben und so Gemeinde zu gestalten, dass es perfekt ist. Und ich habe überlegt, kann das Ziel sein, dass wenn ihr heute rausgeht, dann wisst ihr, wie die perfekte Gemeinde funktioniert. Das wäre super, oder? Ihr habt alle Skills, ihr habt alles in eurem Kopf, wie ihr wisst, was müssen wir jetzt tun, damit die Gemeinde hier in Alzey perfekt ist. So, makellos. Einfach, dass jeder, der hierher kommt und es sieht, sagt, top. Das ist manchmal unser Denken, wenn wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen, wie könnten wir als Gemeinde relevant werden für das Umfeld. Und ich habe gedacht, guck mal meine Kirchengeschichte, und zwar in 2000 Jahre, das machen wir jetzt in 2 Minuten, dass Gemeinden in der Kirchengeschichte immer versucht hatten, etwas zu repräsentieren und immer dieses Anliegen gehabt haben, das bestmöglich zu machen. Und die haben riesen Gebäude gebaut. Zum Beispiel, wer weiß, wie diese Kirche heißt? Sagrada Familia steht in Barcelona, richtig. Viele haben das schon gesehen und ich dachte mir, schon spannend. Diese Gemeinde ist relevant für Barcelona. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Jeder, der nach Barcelona geht, geht in diese irgendwo da vorbei, also jeder Tourist. Ich weiß aber nicht, wie viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Ein riesen, prunkvolles Gebäude, wunderschön. Seit Jahren wird daran restauriert und wenn sie fertig sind, fangen sie wieder von vorne an. Tausende, Millionen Menschen kennen diese Kirche, aber kennen sie deswegen Jesus? Was ist das? Richtig, der Petersdom. Auch eine wunderschöne, große, prunkvolle, fast schon Pilgerstätte für die katholische Kirche, wo Jahr für Jahr Menschen hinströmen, um das anzuschauen. Du zahlst Eintritt, um in eine Kirche gehen zu können. Aber nach außen hin, perfekt. Makellos, wunderschön. Wenn man in solche Gemeinden reinschaut, ihr seht es vielleicht ganz leicht da unten rechts, man geht rein und es ist alles Gold und verziert und bunt und angemalt und es strahlt etwas Perfektes nach außen hin, etwas Kunstvolles, etwas Schönes. Aber man geht halt hin und man schaut sich's an. Ganz anders, eine Untergrundgemeinde in Nordkorea. Überhaupt nicht prunkvoll, überhaupt nicht groß, überhaupt nicht protzig, treffen sich im Verborgenen, treffen sich im Keller, um Gott anzubeten. Das schaut keiner an. Oder eine klassische pietistische Gemeinde, sehr schlicht, sehr weiß, ohne dieses ganze Prunkvolle. Das haben wir dann abgelegt und gesagt, wir brauchen das nicht als fromme Menschen. Uns geht es um das Innerliche, um die Inhalte und wir legen das alles ab. Hauptsache weiß und clean. Und in diesen Gemeinden gibt es unterschiedliche Konfessionen. Es gibt Pfingstgemeinden, es gibt die Baptisten, es gibt Mennoniten, Lutheraner, Freikirchen, ICF, Jugendgemeinden, Online-Gemeinden, Katholiken, Adventisten, orthodoxe Gemeinden, internationale Gemeinden, es gibt afrikanische Gemeinden, natürlich auch uns, die Evangelikalen, es gibt die Brüdergemeinden, das waren die, auf die ich gekommen bin. Ich kenne bei weitem nicht alle Konfessionen. Es gibt die Heilige Opladen es gibt die Jungfräulichen Obladen der Heiligen Jungfrau Maria. Das ist eine Konfession in Österreich. Habe ich mal gefunden. Ich habe es versucht, mir zu merken, weil ich fand es ganz witziger Name. Nicht so eingängig, aber kreativ. So unterschiedlich diese Gemeinden und diese Kirchen sind. Ich bin davon überzeugt, dass jede Konfession in jede Gemeinde den Wunsch und wirklich den Willen hat, es richtig zu machen. Es richtig zu tun und perfekt zu sein, das Bestmögliche zu machen. Und jetzt haben wir viel so ein bisschen auf andere Gemeinden geschaut und ich habe mich mal auf eurer Homepage umgeschaut. Was ist die Gemeinde in Alzey? Und das, was ich gefunden habe, sind eure Werte und Visionen. Und es war ganz schön, als ich hier reingekommen bin, weil ich habe gleich gesehen, ja, die hängen hier auch. Also ich hätte sie gar nicht auf eine Präsentation werfen müssen. Das sagt ihr als Gemeinde, das sind wir. Das wollen wir sein. Das ist das, was uns ausmacht. Und bevor ich jetzt weiterrede, ich habe schon ganz schön viel gesagt, möchte ich euch einladen, dass ihr am Tisch einfach mal zusammensetzt. Also ihr sitzt ja schon zusammen, dass ihr eure Köpfe zusammensteckt und mal darüber redet, wie geht es euch, wenn ihr das lest? Kennt ihr es überhaupt? Und was davon erlebt ihr hier am meisten und was davon vielleicht gar nicht? Okay? Setzt euch mal mit euren eigenen Werten und Visionen auseinander. Kommt mal ins Gespräch, 5 Minuten, und ich mache dann von hier vorne weiter. Es tut mir jetzt schon fast leid, euch in eure Gespräche zu unterbrechen. Aber das ist super. Also richtig, richtig schön, wie ihr diskutiert und auch darüber sprecht und ins Gespräch kommt. Das ist sehr hilfreich für heute. Ich hoffe, ihr könnt es auch vor allem, weil ich würde mal so ein paar Statements einfach sammeln wollen. Wer möchte mal so sagen, was waren Themen bei euch am Tisch, worüber habt ihr euch so unterhalten? Einfach kurz Hand, ich bringe euch das Mikro.
Wir haben überlegt, hinter welchen Punkten wir jetzt immer noch stehen, welche vielleicht nicht mehr so relevant sind für uns, welche noch zu uns passen, welche gut zu uns passen, welche zum Großteil der Gemeinde passen. Aber ich denke, unser Fazit so am Tisch war, dass wir hinter dem größten Teil der Punkte immer noch stehen und bei ein, zwei, ja, vielleicht nicht mehr ganz so.
Okay.
Aber im Großteil schon. Ja.
Sehr schön.
Ich melde mich jetzt nur, weil die Susanne gesagt hat, ich soll was sagen. Also wir haben in erster Linie mal festgestellt, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr so kennen. Und dass wir vielleicht im Gottesdienst eine Minute jeden Sonntag uns Zeit nehmen sollten, eins mal zu lesen, um das wieder ein bisschen in den Blick zu kriegen. Und wir haben festgestellt, dass sich nicht jeder in allem findet, dass wir unterschiedliche Gaben haben, aber dass Wertschätzung etwas ist, was jeder lernen kann und was bei uns fehlt und was uns zu einer anziehenden Gemeinde machen würde.
Schätzung. Sehr schön.
Ich würde dann nochmal beim letzten Punkt von der Doris ansetzen, weil wir hatten gerade, dass wir das schon so empfinden, dass wir auch herzliche Beziehungen und eine Verbundenheit und ein langes Miteinander auf dem Weg des Glaubenssein in der Gemeinde empfinden und dass das auch unsere Basis ist. Was wir aber auch hatten, war, wir trauen Gott alles zu, Fragezeichen. Also sind wir da auch mutig, nach vorne zu gehen, auch was so Themenbau angeht. Und die Frage, wie uns das eine beim anderen helfen kann, also dieses so, wir sind schon lange miteinander unterwegs, es ist eine Vertrautheit, wie können wir da auch mutig große Schritte wagen und groß denken mit Gottes Hilfe.
Super, schön. Möchte noch jemand? Okay. Hört sich sehr positiv an. Das ist gut, das freut mich. Ihr habt schon mal eine Sache den meisten Gemeinden voraus, nämlich dass eure Werte und Visionen sichtbar sind. Das ist oftmals überhaupt nicht so. Ich kenne Gemeinden, die arbeiten lang daran und hängen sie dann quasi in den Abstellraum oder aufs Klo und da hängen sie dann halt. Das ist hier sehr gut, wirklich. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und ich gebe euch einfach mal mein Feedback als jemand, der von außen steht und jetzt nicht auch an Prozessen nicht dabei war und auch den Gottesdienst nicht kennt, ne? Als jemand, der einfach mal hier sagt, ich gucke mir mal die Homepage an und ich komme mal in die Gemeinde. Mir sind drei Sachen aufgefallen. Wir machen stark, indem wir keinen alleine lassen. Darum lieben wir Veränderung. Wir schätzen Feedback, um zu lernen. Das sind sehr idealistische Ziele. Man könnte auch sagen, das sind vielleicht irgendwelche abgespaceden Wünsche oder irgendwas, wo man sagt, oh ja, das wäre ganz toll. Das müssten wir halt sein, weil wir wollen ja perfekt der Gemeinde sein. Und als perfekte Gemeinde lassen wir keinen allein. Und wir schätzen Feedback und wir lieben Veränderung. Ich liebe Idealismus. Ich liebe es, über solche Dinge nachzudenken, wie Gemeinde bestmöglich sein kann und wie Utopien entstehen können und so weiter. Aber das bin ich total. Aber ich bin auch Schwabe. Das heißt, ist so ein gewisses skeptisches Denken und auch ein Realismus liegt mir einfach im Blut oder wurde mir anerzogen, wie auch immer. Und als solcher möchte ich euch sagen, Menschen lieben nicht Veränderung. Ich habe noch keinen gesehen, der sagt, ich liebe Veränderung. Menschen akzeptieren Veränderung und sie freunden sich damit an, weil sie oftmals wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Aber lieben, ich bin jung und ich habe beim EC West, wir haben viele Dinge verändert. Keine davon habe ich geliebt. Aber es war richtig, sie zu tun. Es ist ein Unterschied. Also sehr idealistisch, dieses Wort lieben. Wir schätzen Feedback. Sorry. Wir schätzen kein, also ich meine, das ist konstruktives Feedback, ne, kritisches Feedback, nicht positives, das schätzen wir. Also wir lieben es, geehrt zu werden und gelobt zu werden für das, was wir tun. Aber ich kenne Menschen, die stehen auf Bühnen von 2000 oder mehr Menschen und predigen und alle feiern sie. Und danach kommt eine Person und sagt, der Satz war nicht gut, war nicht biblisch. Die machen sich wochenlang, tagelang darüber Gedanken, über dieses eine negative Feedback, und das bringt sie ins Zweifeln oder sonst irgendwas. Wir akzeptieren Feedback, aber wir schätzen es nicht. Und wir lassen keinen allein, fand ich auch sehr spannend. Wir lassen keinen alleine, selbst Jesus hat das getan. Jesus hat nicht alle von ihren Leiden geheilt. Jesus war nicht für alle da. Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Jesus hat Menschen alleine gelassen. Als Gemeinde zu sagen, wir lassen keinen allein. Okay, ich glaube, dass es ein Wunsch ist für die perfekte Gemeindewelt, die das nicht macht. Ich will euch nicht eure Vision und Werte nehmen. Das ist super. Da habt ihr viel, ja.
Ich möchte kurz was dazu sagen.
Ja, sehr gerne.
Und das haben wir ja auch bewusst als Ziel formuliert, dem wir nachstreben wollen. Und wir sind uns durchaus bewusst, dass da noch Wege zurückzulegen sind.
Absolut. Ja, das genau. Und das ist gut. Dafür ist eine Vision und auch ein Ziel da. Aber das wollen wir heute anschauen. Ob es das, ich will es nicht werten. Ich will euch das auch nicht sagen, das ist falsch. Überhaupt nicht. Ich will euch mal ein Feedback geben. Danke. Absolut. Ich glaube, was mir aufgestoßen ist, oder was ich bemerkt habe, ist, wir gehen davon aus, wir, das sind die Gemeinde, sind die Starken, helfen dir. Das bin ich, der Außenstehende. Wir können dir helfen. Wir lassen dich nicht alleine. Wir sind für dich da. Wir beten Gott an. Es dreht sich sehr viel darum, was wir gut sind und was wir können. Und dadurch können wir anderen helfen, denen, die da so bedürftig sind. Was mir fehlt, ist diese Einsicht, dass wir Menschen alle irgendwo hier und da ein bisschen verkorkst sind. Also meine Lebenserfahrung zeigt das und mein eigenes Leben zeigt das sehr stark. Ich glaube, wir sind oftmals mit Gemeinde sehr überfordert, wie Gemeinde sich gestaltet. Wir hatten darüber geredet, Friedhelm, du hast gesagt, Respekt, Hut ab vor jedem, der Pastor wird in der Gemeinde. Das ist nicht einfach, weil Gemeinde eine enorme Herausforderung ist. Gemeinde ohne Hauptamtlichen in der Vakanz wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich glaube, wir haben vor vielen Dingen Angst. Wir haben auch Angst vor anderen Menschen wirklich zu begegnen. Wir haben Angst, wirklich ehrlich zu sein und darüber zu reden, was ganz tief in uns ist. Wir verstecken grundsätzlich das, was uns schwach macht, weil wir Angst haben, angegriffen zu werden von anderen Menschen. Und deswegen suchen viele Menschen, gerade heutzutage, drehen sich um sich selbst, weil sie Angst haben vor Konfrontation mit anderen Menschen. Aber indem sie sich um sich selbst drehen, drehen sie sich nicht um sich selbst, sondern halt um solche Dinge und drehen sich darum. Aber Konfrontation, mit Menschen zusammen zu sein, in einer Gemeinde zusammen sein, ist etwas sehr, sehr Verletzliches und etwas sehr Herausforderndes. Ich glaube, wir haben auch als Gemeinden gelernt, von klein auf, was die richtige Antwort ist, was wir sagen müssen. Als Jungschaller ist es klassisch Jesus und ich weiß nicht, was es dann später wird, aber wir kennen unsere Antworten. Wir haben unsere christliche Sprache und die wir anwenden. Und das ist vieles davon richtig. Aber es kann eine Gefahr sein, wenn wir uns 22 Ziele und Wünsche an die Tafel kleben und sagen, das müsste so sein, aber und wir nicht mehr ehrlich begegnen, wer wir hier sind. Ich möchte nicht bei diesem kritischen Betrachten stehen bleiben. Ich möchte euch einen Vergleich bringen, der mir geholfen hat, das Ganze zu verstehen, und zwar meine Kinder. Friedhelm hat es gesagt, wir sind mittlerweile 4 und das 5. ist also Köpfe, nicht 4 Kinder, 2 Jungs und wir kriegen noch einen Junge. Da freut man sich. Manchmal. Okay, danke. Ja, frage ich dich nachher mal, wie das so war, als man dann die Botschaft kriegt, ja, es wird ein Junge. Okay, für mich als Papa noch einfacher, für meine Frau auch nicht ganz so einfach, die hätte halt auch gerne eine Tochter. Aber das liegt auch daran, unsere Jungs, Sie sind großartig, wir haben sie sehr, sehr gerne und wir lieben sie auch. Aber die haben super viel Temperament. Und die fallen sehr oft auf die Schnauze und benehmen sich daneben. Und es ist nicht immer angenehm, wenn wir irgendwo in einem Restaurant sind und sie sind laut und sie hüpfen herum. Die machen viele Sachen, die nicht cool sind. Die streiten sich. Unsere Kinder sind egoistisch. Unsere Kinder sind objektiv betrachtet nicht perfekt. Entscheidend ist aber für mich und für meine Frau, wir lieben unsere Kinder. Wir lieben sie sehr sogar. Wir verbringen gerne Zeit mit ihnen. Wir sind gerne mit ihnen zusammen. Und wir wissen, und das müssen wir uns immer wieder neu sagen, wir sind lebendig. Wir leben. Und da gehört es dazu, dass man hinfällt. Und da gehört es dazu, nicht perfekt zu sein und auf einem Weg zu sein. Jeder von uns ist auf einem Lebensweg. Und wir waren alle mal an Punkte, wo wir, wenn wir zurückschauen, denken wir, was habe ich da gemacht? Man nennt es Pubertät. Danach wird man älter und macht andere Dinge, und die man verkorkst. Und dann lernt man wieder daraus und man darf sich entwickeln. Und man darf akzeptieren, dass nicht alles perfekt ist. Das ist Leben. Und das ist gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das fängt in der Familie im Kleinen an und es zeigt sich genauso in der Gemeinde. Deswegen habe ich statt... Jetzt muss ich was überspringen. Dem, ihr seht es nachher, nicht die perfekte Gemeinde den Slogan gegeben, sondern die lebendige Gemeinschaft. Ich glaube, wir müssen von einem Denken von der perfekten Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinschaft kommen. Das ist es, was Gemeinde ausmacht. Ich kann es euch auch theologisch zeigen. Die Gemeinde im Neuen Testament auf Griechisch heißt Ekklesia tou theou. Die Herausgerufenen, das sind Menschen, die Jesus kennen, das seid ihr, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, jeder Einzelne, der heute hier ist, egal in welchem Alter, wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, wenn ihr auf dem Weg seid mit ihm, egal wo, am Anfang oder schon ganz weit, ihr gehört zu den Herausgerufenen Gottes. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, es ist Gottes Gemeinde. Nicht wir, nicht ein System, nicht eine Kathedrale oder sonst etwas, sondern Gottes Gemeinde. Ganz witzig, deswegen heißt es am Sonntagmorgen auch Gottesdienst. Nicht Marco-Dienst, nicht Dario-Dienst. Das ist schön, wenn wir vorkommen und wir sind Teil davon, aber darum geht es nicht. Es geht um Gott. Es ist seine Gemeinde, es geht unser Fokus auf ihn als seine Kinder, als seine Herausgerufenen. Und diese Ekklesia tou theou, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft erlebt den Koinonias. Das geschwisterliche Zusammensein wird es im Neuen Testament übersetzt. Und da muss ich wieder an meine Kinder denken. Dieses geschwisterliche Zusammensein ist nicht immer harmonisch. Ihr habt, wenn ihr Geschwister habt und Kinder, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Also als Geschwister, da zankt man sich, da konfrontiert man sich miteinander. Man erkennt seine eigenen Schwächen in dem anderen. Und trotzdem ist es die innigste Verbindung und die innigste Gemeinschaft. Warum? Weil ich vor meinen Geschwistern ich sein darf. Weil ich einfach so bin, wie ich bin. In meiner Familie muss ich mich nicht verstellen. Das muss ich in der Welt, also beim Arbeiten, in der Schule oder sonst irgendwie. Da ziehe ich mir meine Mantel und meine Panzer an. Und wenn ich nach Hause komme, lege ich sie ab und darf so sein, wie ich bin, verletzlich. Warum? Weil ich weiß, meine Familie liebt mich. Völlig egal, was ich mache. Das ist die Grundvoraussetzung für eine lebendige Gemeinschaft. Ein geschwisterliches Zusammensein in Beziehung zu ihren Eltern. Und das ist Gott in dem Fall. Er ist das Haupt der Gemeinde, dass wir in einer Beziehung zu ihm stehen und der wie ein Vater ist und auch Jahreslosung von letztes Jahr auch manchmal uns tröstet wie eine Mutter. Wie Eltern für uns da sind, so ist Gott für uns da. Und so kennt er auch unsere Fehler, unsere Macken und liebt es an uns. Also er liebt es nicht, aber er akzeptiert es. Er liebt uns, trotz dem Ganzen. Genau, und so wird aus der perfekten Gemeinde, jetzt kommt der schöne Übergang, eine lebendige Gemeinschaft. Das ist das Ziel von heute. Und zwar habe ich gesagt, ich bin Theologe, ich würde gerne das mit euch anhand von Bibelstellen über die einzelnen über Gott, über seine Trinität anschauen, dass wir sagen, was macht Gott zu Gott? Weil ich glaube zutiefst, diese Trinität, also dieser Gott, an den wir glauben, ist in seinem Grundwesen diese lebendige Gemeinschaft. Wir haben nämlich nicht nur dieses eine Konstrukt, dieser ferne Gott, sondern wir haben einen trinitarischen Gott. Wir haben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dieser Vater und der Sohn im Heiligen Geist stehen in einer perfekten, vollkommenen, heiligen Liebesgemeinschaft. Und darin ergänzen sie sich. Darin haben sie unterschiedliche Bereiche, Persönlichkeiten, Facetten, Aufgaben. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Was macht den Vater aus? Was bedeutet das für die Gemeinde? Was macht den Sohn aus? Was bedeutet das für die Gemeinde? Und was macht den Heiligen Geist aus? Was bedeutet das hier für die Gemeinde? So, mich würde interessieren, um euch auch ein bisschen kennenzulernen, mit wem von den dreien, ich unterscheide die jetzt mal, klar, die sind alle Gott, ganz klar, sind wir uns einig, wir haben einen Gott, der sich offenbart in einer Trinität. Mit wem fühlst du dich am meisten verbunden? Ist es der Vater, ist es der Sohn oder ist es der Heilige Geist? Dazu dürft ihr jetzt aufstehen und euch bewegen. Wir machen jetzt hier ein Dreieck. Da vorne ist der Vater, da ganz an der Spitze sozusagen von dem Tisch. Hier so ist der Sohn und hier so ist der Heilige Geist. Ihr dürft euch auch dazwischen bewegen. Mit wem fühlt ihr euch am meisten verbunden? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sohn ist Jesus, ja. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ihr dürft euch auch dazwischen aufhalten. Ich komme mal mit dem Mikro rum. Dazwischen, genau. Ich komme mit dem Mikro rum, wenn ihr es nicht wollt, dann schüttelt mit dem Kopf, dann komme ich nicht zu euch. Dario, du hast den Kopf geschüttelt. Warum stehst du beim Sohn? Was bewegt dich dazu?
Ja, keine Ahnung, mein erster Gedanke war einfach, Jesus war hier auf der Erde, war auch Mensch, so wie wir, und deswegen kann ich mich eigentlich am besten damit identifizieren. Mhm.
Warum identifizierst du dich am meisten mit Jesus?
Ja, genauso wie Dario gesagt hat, weil Jesus einfach hier auf der Erde gelebt hat und durch die Pubertät gegangen ist, durch die Kindheit. Und das hilft mir.
Mhm. Cool. Gucken wir mal noch, wer zu euch komme ich auch, bin ich ganz gespannt. So ein bisschen in der Mitte steht. Du bist in der Mitte.
Genau, für mich ist es die Liebe Gottes und vor allen Dingen das, was Jesus für uns, für mich als Mensch getan hat. Er hat sich hingegeben und damit ich erlöst werde.
Und stehst du bewusst weit weg vom Heiligen Geist? Nee? Ist nur eine Frage.
Schon ein Stück, ja. Vielleicht würde ich noch ein bisschen näher dran gehen.
Okay. Möchtest du auch was sagen?
Ja, mir war Gott, also ich habe lange Jahre meines Glaubenslebens eigentlich immer zu Gott gebetet und es hat sich ein bisschen verändert. Also vor 2 Jahren, glaube ich, hätte ich da hinten gestanden und ich merke, dass Jesus als Person mir wichtiger wird. Das merke ich auch in meinem Gebet. Und dieser Bruder und Freund Jesus und trotzdem Herr meines Lebens. Und ja, das, da war der Tisch, sonst hätte ich mich da hingestellt, so ein bisschen Richtung Heiliger Geist.
Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal da oben. Ah, hier ist noch jemand in der Mitte. Du hast dich so ein bisschen mittig positioniert.
Richtig.
Möchtest du uns sagen, warum?
Ich kann das gar nicht so unterscheiden. Mhm. Also Jesus ist mein Freund und mein, ja, ich fühle mich beschützt, getröstet. Ich fühle mich aber, sehe auch Gott als, Gott den Vater, als meinen Vater und erlebe auch, wie ich verlassen bin, wie mir schlimme Dinge passieren und deshalb weiß ich trotzdem, es gibt auch den Heiligen Geist, der für mich da ist, aber ich kann das halt nicht so trennen und ich bin auch nicht so glücklich immer mit allem und deswegen halt einfach in der Mitte.
Okay, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Dann gucken wir mal da oben zum Vater. So. Möchtest du sagen, warum du hier oben bist?
Ja, also ich habe mir schon als Kind einen liebenden Vater gewünscht und ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich dann Gott als liebenden Vater kennenlernen durfte und bin auch sehr, sehr dankbar, dass ja dieser Vater mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat. Das ist einfach toll.
Mhm. Super, ja. Ist bei dir?
Ja, einfach so das, was Heike gesagt hat, auch so diese Geborgenheit, auch dieses geliebt, angenommen sein, einfach auch da Kind sein zu dürfen, ist schon auch so ein bisschen die Basis meines Lebens.
Mhm. Ja, diese Vaterschaft, ja.
Ja, ich hätte mich auch besser in die Mitte gestellt, aber ich dachte, man muss sich entscheiden. ich erlebe eigentlich alle drei Personen der Gottheit unterschiedlich intensiv. Und im Moment ist mir gerade so bewusst, wie sehr ich Gott als Vater anbeten kann. Und dass ich so ein ganz tiefes Vertrauen habe in diesen Vater, obwohl mein natürlicher Vater das überhaupt nicht gespiegelt hat. Und ich habe mich kürzlich mal gefragt, wo kommt dieses Vertrauen überhaupt her? Das ist ein faszinierender Zustand irgendwie. Deshalb habe ich mich hierher gestellt.
Dankeschön. Dankeschön. Ich schaue noch beim Heiligen Geist, was der zu sagen hat, genau. So, du hast dich zum Heiligen Geist gestellt.
Ja. Für mich ist der Heilige Geist, den Gott oder Jesus uns geschickt hat, um bei uns hier auf der Erde zu sein. Und deshalb habe ich mich dazu gestellt, weil er mir dann am nächsten, oder ich denke, der ist mir am nahesten. Nächsten. Mhm. Na, egal.
Mhm. Ja, cool. Ja, und bei dir?
Mir ging es mit Kalle. Ich habe auch gleich, muss mich entscheiden. Und ich kann das bestätigen. Also mir ist der Heilige Geist am nächsten. Mhm. Es ist wirklich so, ich empfinde so eine tiefe Nähe. Es ist schön, die zu spüren.
Super. Vielen Dank euch allen. Ich glaube, jeder hätte noch ein bisschen was zu erzählen. Könnt ihr auch bestimmt in der Pause nachher noch mal ein bisschen machen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wolltest du auch noch? Wolltest du noch was? Ja, dann hören wir noch mal gerade zu, während wir uns hinsetzen.
Ja, für mich ist der Heilige Geist tatsächlich ein Versprechen. Und zwar so, dass Jesus ja gesagt hat, dass es besser für uns ist, wenn er geht, sonst käme nicht der Helfer, der Heilige Geist. Und für mich ist dieser Satz so einschlagend gewesen, dass ich dann so gemerkt habe, so der Heilige Geist ist so mein so ständiger Begleiter, mein Tröster, mein Helfer und führt mich und leitet mich im Alltag. Und irgendwie fühle ich mich ihm auch deswegen auch am nächsten.
Genau. Ja. Was wir gerade erlebt haben und gemerkt haben, ist, dass es ganz viel mit unserer eigenen Biografie zu tun hat und mit unserem theologischen oder Bibelverständnis, was wir lesen, was unserer Persönlichkeit auch ein bisschen entspricht. Ne, gerade auch der Vater hat viel mit unserem eigenen leiblichen Vater zu tun. Jesus so als der Freund, der für mich da ist, so dieser auf Augenhöhe, dieser Partner, der irgendwie mit mir durchs Leben geht, und der Heilige Geist, der auch irgendwo etwas Fremdes vielleicht sogar auch an sich hat, der sich als Geist offenbart, aber der mit ganz vielen Gaben auch daherkommt und mit ganz vielen Verheißungen und Versprechungen für uns auch außerhalb der biblischen Offenbarung, der nämlich auch nach der Offenbarung noch aktiv ist und hier wirkt in dieser Welt. Und es ist okay, dass wir uns da unterscheiden. Auch das macht eine Gemeinde aus, dass wir da sehr unterschiedlich sind. Wir wollen heute uns alle drei Facetten anschauen der Trinität. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, euch darauf einzulassen. Auch vielleicht etwas, was euch eher fremd ist. Ja, vielleicht, wie gesagt, standet ihr da drüben, wenn der Tisch da war oder weil ihr es nicht wusstet. Aber wo ihr sagt, oh, mit dem Heiligen Geist kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oder mit dem Sohn. Irgendwie kennt man das schon so von klein auf. Dass ihr euch neu drauf einlasst, damit wir eine Gemeinde werden und eine Gemeinde sind, die Gott repräsentiert in seiner Trinität. In meinem Denken früher war der Vater war die Kirche, Sohn war irgendwie die Frommen und der Heilige Geist waren die Charismatiker, die so abgedreht sind. Aber ich habe in der Freikirche ganz viel über Jesus gelernt, aber wenig über Gott als den Schöpfer, als den Mächtigen, wenig über Gottesfurcht und solche Themen und auch wenig über den Heiligen Geist. Als ich dann später wo in einer anderen Gemeinde war, habe ich viel über den Heiligen Geist gehört, beziehungsweise die haben auch versucht, immer diese Brücke zu Jesus zu schlagen, da ist aber auch der Vater manchmal zu kurz gekommen. In der Gemeinde, wo ich Jugendpastor war, sind ganz viele aus einer Pfingstgemeinde gekommen, zu uns in die Gemeinde, weil sie gesagt haben, bei uns geht es nur um den Heiligen Geist. Wir wollen einfach mal wieder was von Jesus hören. Und dann sind die immer zu uns in den Gottesdienst gekommen, weil sie wussten, okay, da wird auch über Jesus geredet. Als Gemeinde kann es passieren, dass wir auf der einen oder anderen Seite da einen Schwerpunkt haben. Und ich möchte euch da motivieren, zu genau hinzuschauen, wie kriegen wir das auch ausgeglichen und wie kriegen wir alle drei Facetten Gottes auch in unsere Gemeinde, Gottesdienst, Kleingruppen, überall dort, wo ihr seid, auch mit unter. Wir fangen mit dem Vater an. eines der zentralen Bibelstellen ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, nochmal unterstrichen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde und unsere Aufgabe von jedem Einzelnen. Wir sollen Gott, das, was er ist, in seiner Größe und in seiner Vielfältigkeit lieben, mit allem, was wir sind. Und uns dem öffnen und das kennenlernen. Genau. Gott offenbart sich. Das ist der erste Punkt. Und dazu habt ihr auf den Tischen, habt ihr schon Blätter, die habt ihr gesehen, mit den Bibelstellen. Ich habe einfach die Bibelstellen rausgeschrieben. Ihr könnt die anschauen. Könnt ihr auch Notizen machen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Wir schauen uns unterschiedliche Bereiche vor, wie sich der Vater zeigt. Und das erste ist, Gott, der Vater, möchte sich offenbaren. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist ein Bibelvers, der ganz, ganz oft vorkommt, dass im Alten Testament, dass der Vater dieses Anliegen hat, den Menschen zu sagen, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der, ich bin. Ich bin dein Gott. Ich bin für dich. Wir stehen in einer Beziehung, weil ich rette dich aus Ägypten. Ich bin ein guter Gott. Ich bin für dich da. Gott hat dieses Riesenanliegen, sich zu offenbaren. Warum? Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Kennen wir? Das ist eine biblische Wahrheit. Keiner kann in das Angesicht Gottes schauen, weil er zu heilig ist. Das würden wir nicht aushalten als Menschen. Aber Gott möchte eine Beziehung zu uns. Und er weiß, eine Beziehung entsteht durch Kontakt, durch Gespräche, durch Blickkontakt. Und deswegen hat Gott dieses Problem, sage ich jetzt mal. Er möchte eine Beziehung, aber er ist so heilig, dass er sich nicht zeigen kann und versucht im ganzen Alten Testament Wege, wie er sich offenbaren kann, wie er sich den Menschen mitteilen kann. Das ist Gottes Anliegen. Was heißt das für uns als Gemeinde? Gott gibt diesen Auftrag an durch Jesus an seine Jünger und somit auch an uns weiter. Wir sind als Gemeinde Gottes Spiegelbild für Gott in dieser Welt. Nicht nur als Gemeinde, auch als Christen. Dietrich Bonhoeffer, man sagt, er hat das Zitat gesagt, der Christus ist in meinem Bruder, ist größer als der Christus in mir. Ich erkenne in meinen Geschwistern Jesus. Ich sehe etwas über Gott. Wir als Gemeinde zeigen Gott. Und es kann sein, dass durch dich jemand anderes zum ersten Mal in Kontakt mit Gott kommt, weil er noch nie was von Gott gehört hatte. Ich bin erst später zum Glauben gekommen und es waren die Menschen, mit denen ich eine Beziehung hatte, die haben mir etwas von Gott gezeigt. Die Gemeinde hat mein erstes Gottesbild maßgeblich mitgeprägt und gestaltet, so wie sie sich gezeigt hatte und so wie sie war. Ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt in Richtung Neubau. Wir haben vorher gesagt, die sakrale Familie, ne? Ein Riesending, prunkvoll und so weiter, aber ist es das? Nein, ganz sicher nicht, da sind wir uns einig. Heißt es jetzt aber, lass uns hauptsächlich machen eine Holzhütte oder sonst irgendwie, das Raum, das tut's doch noch, alles okay? Ich glaube auch nicht. Wir als Gemeinde, mit dem, wer wir sind, auch durch unsere Räumlichkeiten, auch das, was wir sichtbar machen, wir repräsentieren Gott. Ich mache das ganz gerne Gemeinden, oder ich muss es Gemeinden manchmal klar machen, wenn wir Jugendräume einrichten, dann heißt, ach, ich habe da noch eine alte Couch, die könnt ihr haben. So, ach ja, der Tisch von Ikea, der ist schon 20 Mal umgezogen und hat überall Dellen und Macken, aber für die Jugendarbeit tut's das doch noch. Ich weiß, was damit gemeint ist und meistens tut's es auch für die Jugendliche noch. Aber manchmal dieses Bild dahinter, denke ich, nein. In die Jugendarbeit kommen Menschen, Jugendliche, die noch nie was von Gott gesehen haben. Und was sehen die? Ein Raum, wo eine alte Couch steht und ein kaputter Tisch. Das ist doch schade. Warum zeigt nicht diese Gemeinde, warum ist sie nicht, versuchen wir nicht, es möglichst schön zu machen, einladend zu machen, herzlich zu machen, kreativ zu machen, ästhetisch, dass Menschen, die hier reinkommen, schon denken, wow, dieser Raum, der strahlt etwas aus. Der Raum ist nicht magisch, es ist ein Raum, ist und bleibt ein Raum. Und trotzdem kommen sie hier rein, weil sie hier Gott begegnen. Und da ist ein Kreuz und ein Altar gibt es nicht, ein Kreuz, etwas total Wichtiges. Und ich denke, ja, das gehört hier mit dazu, das strahlt etwas aus. Wenn ich in den Gottesdienst gehe und da hängt kein Kreuz in vielen Jugendgemeinden, mir fehlt was. Ich denke, Das gehört für mich persönlich gehört es dazu, weil es Teil der Identität ist, Teil der Offenbarung Gottes. Und wenn ich in einen Raum gehe, dann sehe ich darin Gott. Wir hatten neulich in Basel eine Stadtführung und haben wir das Basler Münster angeschaut. Auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Und ich fand es total faszinierend, dieses Eingangstor. Wir hatten unseren Kirchengeschichtsdozenten von damals mit dabei und er hat uns dann dieses prunkvolle Eingangstor gezeigt, welche biblischen Geschichten hier alles abgebildet werden. Dass da dieses Gut gegen das Böse kämpft und wie Jesus in der Mitte ist mit seinen Jüngern. Und das wird einfach nur an der Tür, wird so viel Bibelgeschichte erzählt. Oder in Kirchen mit den großen Bildern, da ist so viel den Kreuzweg. Eine Passionsgeschichte an Kirchenfenstern. Wir müssen jetzt hier keine Kirchenfenster reinbauen, also schreibt das vielleicht nicht auf. Aber diese Räumlichkeiten, die zeigen so viel, die offenbaren schon so viel von Gott. Hat auch damit zu tun, dass die Menschen damals nicht lesen konnten oder keinen Zugang zur Bibel hatten. Und dadurch mussten in Kirchengebäude die Geschichten weitererzählt werden. Und trotzdem auch für uns die Frage, was strahlt unsere Gemeinde aus, wenn Menschen sie sehen, was erkennen sie von Gott? Ist es der Schaukasten? Okay. Oder ist es vielleicht sogar noch mehr? Eine kleine Anregung auch hier für Richtung Neubau. Wenn ihr da gute Gedanken habt, ich möchte euch da echt ermutigen. Geht auch ins Gebet und fragt Gott, was wollen wir als Gemeinde hier in Alzey auch räumlich sichtbar machen? Was sollen Menschen sehen? Und vielleicht habt ihr eine gute Idee. Schreibt es auf. Die Gemeindeleitung oder der Bauausschuss, der sich damit beschäftigt, wird euch sehr dankbar sein, da auch von euch als Gemeinde die Chance zu haben. Ich hoffe, das ist richtig. Okay. Keiner nickt. Der Bauausschuss denkt sich, ah nee, ey. Also doch Kirchenfenster. Okay. Gott offenbart sich. Gott zeigt uns, was heilig und was unheilig ist. 3. Mose 10, Vers 10. Auf das ihr könnt unterscheiden, was heilig und unheilig, was rein und was unrein ist. Die Bibel spricht ganz klar davon, Gott spricht ganz klar davon in den Geboten oder sonst irgendwo. Er zeigt uns, was entspricht seinem Wesen und seinem Willen, was ist gut und was ist nicht gut, was ist lebensfördernd und was ist lebenszerstörend. Jesus treibt das Ganze noch auf die Spitze in der Bergpredigt, dass er sagt, naja, nicht nur die Ehe gebrochen haben sind Ehebrecher, sondern die das im Herzen schon getan haben. Also er nimmt die Gebote und packt sie sogar noch in unser Herzen, dass wir auch merken, so, boah, selbst da sind wir verkorkst in unserem Herzen und haben wir den Anspruch, haben wir noch einen höheren Anspruch als das, wie es Gott im Alten Testament offenbart hat. Wir wissen sehr genau, sind Dinge, die Gott gefallen und was sind Dinge, die nicht Gott gefallen. Und mir ist es wichtig als Gemeinde, ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber dass wir uns als Gemeinde klar machen, in unserem Zusammensein gibt es Regeln. Das ist ganz klar. Jeder Verein hat Regeln. Wenn ich im Fußballverein gehe, spiele ich Fußball. Wenn ich dann mit dem Basketball ankomme, dann werde ich irgendjemandem wehtun, weil dieser Ball viel zu hart ist für Fußball. Wenn ich in einem Tennisverein bin, dann weiß ich, dass man dort Tennis spielt. Und dann gelten die Regeln fürs Tennisspiel. Und manchmal denken wir als Gemeinden, die wir modern und offen sein wollen für alle, das darf es bei uns nicht geben. Jeder darf machen, was er möchte. Jeder muss sich hier wohlfühlen. Jeder muss hier willkommen sein. Und wir schaffen alle Regeln ab. Das ist nicht das, was die Menschen brauchen und was sie suchen. Wenn Menschen in einen Ort gehen, wie in eine Gemeinde, dann kommen sie mit einem Denken und mit einem Verständnis davon, dass es dort Regeln gibt, nach denen gespielt wird, dass es dort Anleitung gibt für ihr Leben. Ich bin später erst Christ geworden und als ich in die Gemeinde gekommen bin, für mich war das überhaupt nicht schlimm, dass dort gewisse Dinge gegolten haben, die klar sind, die man mir gesagt hat, so, hey, guck mal, du möchtest jetzt Jesus nachfolgen, okay, das heißt aber, das, das, das und das. Möchtest du das? Jesus selber sagt zum reichen Jüngling, also der hat eine sehr, sehr hohe Hürde und sagt, der reiche Jüngling hat alle Gebote gehalten. Der perfekte Christ, der hat sogar viel Geld, das heißt, der spendet sogar noch viel. Und Jesus sagt, aber in deinem Herzen stimmt was nicht. Du hängst nämlich noch an dem Geld. Gib alles auf und dann folge mir nach. Und er hat es nicht getan. Und was macht Jesus? Er schreit nicht, okay, gib mir 50%. Ach nee, komm, vergiss es. Komm einfach mit. Passt schon. Jesus weiß, was er möchte. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir wissen, was wollen wir? Was sind unsere Spielregeln hier in der Gemeinde? Und die müssen kommuniziert werden. Also die müssen verstanden werden. Die müssen kommuniziert werden. Und dann kann es auch sein, dass jemand in die Gemeinde kommt und sagt, oh, das stört mich. Und dann ist es für diese Person besser, wenn sie nicht hier in die Gemeinde kommt. Das ist für uns hart, aber es ist völlig okay. Das Heil der Menschen hängt nicht an euch oder an dieser Gemeinde hier. Ich habe erzählt vorher, ich habe in Berlin Praktikum gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe in Berlin Praktikum gemacht, mein Anerkennungsjahr im Christustreff in Berlin. Und ich durfte eine Einheit machen über die Geschichte des Alten Testaments. Habe ich geliebt. Und habe die Datierungen aus jüdischer Tradition genommen. Also eine Frühdatierung. Und habe gesagt, naja, Mose hat auch wirklich die 5 Bücher Mose geschrieben und nicht das erste Exil. Also sind so theologische Feinheiten. Und einer war dort bei diesem Vortrag von mir und hat gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch historisch widerlegt und wir wissen das doch theologisch besser und so. Und hat sich sehr darüber geärgert, dass ich mit dieser fundamentalen und konservativen Meinung da gerade das vertrete. Und ist zu der Gemeindeleitung und die Gemeindeleitung hat zu ihm gesagt, hey, weißt du was, voll okay, wir stehen da voll dahinter. Hier gibt es noch, in Berlin gibt es noch viele andere Gemeinden, du wirst bestimmt glücklich. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, wegen mir kommt dieser Mensch jetzt nicht mehr hier in die Gemeinde, weil ich irgendwas hier vertreten habe. Und dann sagte mir der Gemeindeleiter Marco, alles gut, du hast das vertreten, wofür wir als Gemeinde stehen, und wenn er eine andere Meinung hat, dann passt er einfach nicht zu uns. Das war damals in meinem Denken so, okay, wir müssen nicht alle Menschen versuchen, zwanghaft zu integrieren und festzuhalten. Wir sind, die wir sind. Und das sind unsere Regeln und so leben wir miteinander. Und wer damit nicht klarkommt und wenn wir keinen gemeinsamen Weg finden, dann darf es auch sein, dass wir als Gemeinde sagen, okay, dann trennen sich unsere Wege. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen, was ich damit sagen möchte. Gerade als Gemeinde, auch als Gemeindeleitung. Ich weiß, es sind sauschwere Themen und es tut oftmals weh, weil dahinter Menschen stehen, die dann vielleicht verletzt sind oder weil Menschen nicht mehr kommen. Und manchmal ist es besser, als ständig diese Unklarheit zu haben und ständig diese Konfrontationen, die man dann in der Gemeinde hat. Ich sage das auch zu jungen Menschen, weil es oft so heißt, naja, die Jugendlichen, die wollen ja immer, für die sind Regeln nicht mehr wichtig und so weiter. Ich erlebe das anders. Junge Menschen kommen sehr gut damit klar, wenn es klar kommuniziert wird und wenn es begründet wird und wenn es verständlich ist, warum wir das tun. Nicht einfach nur, weil wir es tun, sondern wenn wir es begründen, warum wir so miteinander leben und warum das geht und das nicht geht. Ja, wir machen weiter mit dem Schwarzbrot. Jakobus 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan. Ein Riesenthema, sich jemand anderem unterzuordnen. Warum? Weil in der Geschichte damit sehr viel Missbrauch passiert ist. Sehr viel Machtmissbrauch. Wenn Menschen Macht haben und andere sich ihnen unterordnen, ist es vorgekommen, dass Menschen das zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen, diese Machtposition missbrauchen und anderen Menschen Schaden zufügen, auch geistlichen Missbrauch betreiben und ihr Ding machen und sagen, hier, das ist jetzt meine Gemeinde und ich regiere hier und ich mache, was ich möchte. Das ist in vielen Gemeinden, in sehr vielen Werken und erschreckend, wirklich erschreckend, in wie vielen Verbänden das vorgekommen ist und was da für einen Schaden auch angerichtet wurde bei den Menschen. Was daraus passiert, ist, dass wir vor solchen Themen wie Autoritäten und Gemeindeleitung und sich der Gemeindeleitung unterzuordnen und so weiter versuchen, irgendwie uns davon zu distanzieren und alles sehr flach aufbauen wollen, keine Hierarchien, wenig Leitung, wenig Macht abgeben, dass immer alle mitreden müssen, um das zu umgehen, könnte man sagen. Wir vergessen nur dabei, dass gesunde Machtstrukturen nichts Negatives haben. Die Bibel sagt zu uns Männern, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dieses theologische Machtgefälle ist nicht eins, ich bin hier oben und du bist hier unten und ich regiere dich. Das haben Menschen daraus gemacht. Gott meinte, wenn du Leitung hast, dann sei bereit, so wie Christus für die Gemeinde dein Leben zu geben. Alles aufzugeben für den, den du anleitest. Das ist gute Leiterschaft. Und wenn das unser Verständnis ist von Leiterschaft, dann ist es für uns als Gemeinde total hilfreich, dass wir Leiter einsetzen und berufen, dass wir eine Gemeindeleitung einsetzen und berufen, die Entscheidungen trifft, ob es mir passt oder nicht. Die vorangeht und Entscheidungen trifft im besten Wissen und Gewissen, mit diesem Herzen, so wie Christus für die Gemeinde, alles zu geben. Und dann ist es unsere Aufgabe als Gemeindemitglieder, auch dieser Leitung zu vertrauen und diese Leitung auch zu akzeptieren. Ich bin sehr demütig geworden, als ich eher auch jetzt als Hauptamtlicher dann in der Gemeindeleitung war und jetzt auch in der Geschäftsleitung vom Krishona Gemeinschaftswerk bin. Ich habe selber viel und ich habe viele andere mit denen geredet und das ist oft dieser Finger, die da oben, ne, das kennt ihr, die da oben, die im Werk, die Leitung, die Politik, die Regierung oder sonst wie. Man zeigt gerne mit den Fingern auf die da oben. In allen oder in den Strukturen, wo ich war, in Leitung, habe ich Menschen erlebt, die wirklich mit ganzem Herzen da dahinter stehen. In der Gemeindeleitung in Sontheim, wo ich mit drin war, da sind Menschen, die beten und die ringen um die richtige Entscheidung und die regieren dann nicht einfach blindlings drauf los. Jetzt in der Geschäftsleitung vom Krishona Gemeinschaftswerk, die ringen um die richtigen Entscheidungen, was ist das, was die Gemeinde braucht. Mich hat das sehr demütig gemacht, weil ich gemerkt habe, das sind nicht einfach Menschen, die das gerne machen, weil sie halt Machtmenschen sind, sondern die stecken da wirklich mit ganzem Herzen dahinter. Ich sage das heute, weil ich denke, dass wir als Gemeinde gut bedient sind, wenn wir gute Leitung haben und wenn wir auch bereit sind, diese Leitung zu vertrauen. Nicht blindlings, überhaupt nicht. Man darf Feedback geben. Hier, man darf gerne auch Feedback geben in der Gemeinde, das ist schön. Aber auch mal bereit sein zu sagen, okay, ich verstehe es gerade nicht, ich würde es anders machen, aber es ist okay, ich mache trotzdem mit. Ich bin trotzdem mit dabei. Das schafft eine Einheit. Das schafft eine Gemeinschaft, eine lebendige Gemeinschaft, zu sagen, hey, wir sind gemeinsam, stehen da dahinter, auch wenn ich persönlich da jetzt vielleicht eine andere Meinung habe. Da gehört viel Größe dazu, das zu tun und das zu können. Und ist sehr biblisch. Und als vierter und letzter Punkt über Gott. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gottes Herz ist für diese ganze Welt da, für jeden Menschen. Und wir wollen, dass dieses Herz in uns schlägt und dass dieses Herz uns als Gemeinde ausmacht. Das heißt, wir brauchen als in unserer Grund-DNA diese Liebe zu dieser Welt. Wir sind oft in unserem Denken, ich, mein Dorf, mein Bundesland, mein Land, ich habe meine Gemeinde und damit bin ich okay und der Rest drumherum ist mir relativ egal. Man schottet sich da gerne von ab und was die da drüben machen oder woanders machen, ist egal. Gott ist es nicht egal. Gott sind diese Menschen hier in Alzey nicht egal. Gott sind die anderen Gemeinden hier in Alzey und Umgebung nicht egal. Gott sind die Menschen in Afrika, die unter wirklich Verfolgung leiden. Gott ist Israel nicht egal. Gott sind Krisenherde nicht egal. Gott sind Untergrundgemeinden nicht egal. Und wenn wir sein Herz haben wollen, und das ist dieses Herz, das ist, was die Gemeinde ausmacht, dann kann uns das nicht egal sein. Das heißt nicht, ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir mit jedem Menschen, mit jeder Situation mitleiden müssen und immer Geld spenden oder sonst irgendwas. Das heißt es nicht. Aber stellt euch als Gemeinde die Frage, was ist unsere Aufgabe für diese Welt? Was ist unsere Aufgabe für die Mission? Was ist unsere Aufgabe hier in Alzey? Das ist eine ganz wichtige Frage. Oppenheim hat sich diese Frage gestellt und hat gesagt, wir wollen 5 junge Menschen auf eine Bibelschule senden. wie auch immer das geht. Sie wollen sie auf jeden Fall unterstützen, dass sie Theologie studieren und dass sie dann in den hauptamtlichen Dienst gehen oder in die Mission gehen oder sonst irgendwie. Ich glaube, es sind 7 aus einem Jahrgang von Jugendlichen, sind mittlerweile am Theologie studieren aus Oppenheim und bringen sehr, sehr viel Segen schon jetzt und auch danach. Und Oppenheim sagt, es ist kein Verlust, dass unsere Jugendarbeit dadurch kleiner wird. Ich weiß, das ist hier ein Thema in Alza. Ihr hattet eine große Jugendarbeit. Jetzt sind sie viele weg. Ich glaube nicht alle, aber es sind viele weg und sonst irgendwo. Und als Gemeinde denkt man oft, das ist negativ. Das ist ja schlecht, weil wir verlieren ja alle unsere Jugendliche. Das ist es nicht. Es bringt uns vor eine herausfordernde Situation, aber für Gottes Perspektive, für die Welt, ist es das Beste, was passieren kann. Für uns als EC West war es so ein Riesensegen, dass ihr 3 junge, begabte Menschen zu uns geschickt habt, die bei uns Jugendarbeit gemacht haben. Die sind für viele Kinder und Jugendlichen zum Segen geworden. Und ich bin mir sicher, wenn junge Menschen mit dem, was sie hier gelernt haben, rausgehen, wegziehen, zum Studieren gehen oder sonst irgendwie, in hauptamtlichen Dienst gehen oder auch nicht, dass sie zum Segen werden für andere. Das zeigt eure Größe als Gemeinde. Das macht eine Gemeinde aus. Nicht wie viel sie sammeln, sondern wie viel sie senden und wie diese Menschen unterwegs sind, weil das ist das Herzensanliegen Gottes. Okay. Diese 4 Punkte, ihr seht sie hier nochmal. Gottes Offenbarung. Gott unterscheidet zwischen heilig und unheilig. Er möchte, dass wir lernen, uns unterzuordnen, und er hat diese Liebe für die Welt. Das sind einfach mal 4 Punkte. Ich zeige sie euch gleich wieder. Ich habe gedacht, wir machen 4 Personen, aber wir machen es einfach tischweise, so wie vorher schon. Geht mal an euren, setzt euch zueinander, dreht euch zueinander und redet mal einfach darüber, was ist uns gerade wichtig geworden aus diesen 4 Punkten. Welche Gedanken nehme ich auch als eine Aufgabe mit? Für mich erstmal persönlich, aber vielleicht auch für unsere Gemeinde. Und gerne auch, welche Fragen habe ich? Wir machen da jetzt noch 5 Minuten und ich würde sagen, dann nach dem Gespräch macht man dann eine kleine Pause. Okay? Also kommt wieder gerne ins Gespräch.